Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Heute wieder eine neue Ausgabe des Podcasts Säulen des Lebens. Und ich habe eine relativ junge Frau, eine tolle Frau, eine Juristin heute zu Gast, Dr. Dana Sophia Valentina. Und sie ist aktuell Vertretungsprofessorin, also ist in einem, was sie mir im Vorgespräch ja verraten hat, auch schon sehr männerdominierten Umfeld unterwegs. Da wird sie uns sicherlich ein paar Einblicke geben. Und sie ist die Vorsitzende des Landesverbandes in Hamburg des Deutschen Juristinnenbundes. Also auch dort sehr aktiv, hat einen eigenen Podcast zum Thema Justitias Töchter. Also ich glaube, wir können uns auf ein ganz wirklich spannendes Gespräch freuen. 31 Jahre jung und hat natürlich schon einen wirklich interessanten Werdegang hinter sich. Denn um Vertretungsprofessorin zu werden, muss man ja nicht nur ein Prädikatsexamen machen, sondern auch eine Doktorarbeit, eine Dissertation schreiben und nicht nur das, auch dann noch die Professur mit 31, jetzt schon Vertretungsprofessorin, so engagiert. Ganz herzliches Willkommen, Dana.
Ja, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich total, dass ich heute mit dir hier im Gespräch sein darf.
Ja, ich bin ja auf dich und deinen Lebenslauf gestoßen, tatsächlich über ein Interview mit dir im Rahmen dieses Vorsitz, den du innehast, und fand das sehr spannend. Einmal, dass du dich engagierst als Vorsitzende in diesem Juristinnenbund und natürlich auch dein Werdegang. Und deswegen erzähl uns doch einfach mal so ein paar Schritte jetzt erstmal aus deinem Lebenslauf. Wie bist du denn zu der geworden, die du jetzt bist?
Also ich befinde mich, glaube ich, noch in der Phase, die zu werden, die ich dann irgendwann bin, beruflich. Genau, aber ich habe einen relativ klassischen juristischen Werdegang bis jetzt eigentlich absolviert, würde ich sagen. Also ich habe in Hamburg Jura studiert. 2008 hat mein Studium schon begonnen. Und vielleicht das etwas Ungewöhnlichere an diesem juristischen Studium war jetzt in meinem Fall, dass ich noch ein Nebenfachstudium, so ein Zertifikatsstudium gemacht habe im Bereich der Gender Studies, also wo ich mich auch viel mit so Fragen von Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt habe. Und das ist ein Thema, was mich eben auch als Juristin beschäftigt. Und ich habe dann nach dem Studium in Hamburg mit der Promotion begonnen. Also ich habe schon während der Studienzeit als studentische Hilfskraft an einer Professur gearbeitet und habe da eigentlich schon gemerkt, dass mir das Schreiben auch sehr viel Spaß macht und dass ich wirklich auch Lust habe, mich jetzt mal vertieft mit den Fragestellungen juristisch zu beschäftigen, die mich auch wirklich interessieren und die nicht nur examensrelevant sind, was vorher immer so das Kriterium war. Und ich habe dann auch in Hamburg promoviert, also bin an der Universität Hamburg geblieben, habe mir aber daneben eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin organisiert, bei einer ganz tollen Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Das ist hier die Universität der Bundeswehr. Und habe dann dort in der Forschung gearbeitet, in der Lehre und nebenher meine Promotion angefertigt. Und das hat dann so 3 bis 4 Jahre ungefähr gedauert. Und dann habe ich kurz vor der Fertigstellung meiner Promotion mit dem Referendariat begonnen. Das gehört auch zur juristischen Ausbildung dazu. Also da muss man ähnlich wie bei den Lehrerinnen und Lehrern nochmal 2 Jahre sich verschiedene Stationen anschauen in der Justiz, in der Verwaltung, der Anwaltschaft und kann sich da auch so ein Stück weit erproben. Währenddessen habe ich dann auch die Promotion abgeschlossen und auch die Verteidigung gehabt. Das war letztes Jahr und habe dann das Referendariat nach einer tollen Station in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht abgeschlossen, auch letztes Jahr. Und habe mich dann entschieden, den Weg jetzt weitergehen zu wollen in der Wissenschaft. Das heißt, für mich steht jetzt konkret an eine Habilitation, also noch ein zweites großes Buch, eine zweite große Forschungsarbeit zu schreiben. Und ja, ich hatte jetzt die tolle Gelegenheit, direkt im Sommersemester eine Vertretung zu bekommen für eine Professur. Das ist eine Juniorprofessur für öffentliches Recht in Gießen. Und da bin ich jetzt gerade so in den Endzügen und das macht sehr viel Spaß.
Ist ja sehr beeindruckend, ne? Also ist wirklich sehr beeindruckend, wenn ich dir so zuhöre. Und ich habe dich ja im Vorgespräch schon gefragt. Also es ist ja ein langer Weg, das Jurastudium, das ist ein langer Weg, das weiß man ja auch, wenn man sich nicht so juristisch auskennt, das hört man immer wieder. Aber dann bis hin zur Professur nochmal natürlich viele Stationen. Was treibt dich denn so an?
Also es ist, glaube ich, in der Wissenschaft immer so ein bisschen die schwierige Frage, was einen antreibt, weil man natürlich auch einige Entbehrungen in Kauf nehmen muss für diesen Weg, weil er eben gerade auch so ein langer ist. Aber was mich antreibt, ist die Aussicht auf diese Möglichkeit, später eine eigene Professur zu haben und die damit verbundene Tätigkeit, weil es, glaube ich, mit einfach eine der gestaltungsreichsten und freiesten Formen des Arbeitens ist, die es überhaupt gibt. Also wenn alles so klappt, wie ich mir das wünsche, dann hat man auf einer Professur die Möglichkeit, mit einem eigenen kleinen Team genau zu den Fragen zu arbeiten, die einen interessieren. Und das auch ohne irgendwie einen wirtschaftlichen Druck, einen Verwertungsdruck. Man hat natürlich mittlerweile auch im Unibetrieb relativ viel Druck, aber das ist ein anderer dann. Aber so vom Grundsatz her könnte ich mich dort mit Fragen beschäftigen, einfach weil sie mich interessieren. Und das finde ich toll. Und daneben finde ich auch die Lehre unglaublich toll. Also mir macht das sehr viel Spaß, mit den Studierenden zusammenzukommen. Mir macht das auch sehr viel Spaß, nochmal auf so grundlegende rechtsdogmatische Fragen mit Studierenden zu schauen, aber immer auch so ein bisschen noch einen Blick darüber hinaus zu werfen. Also mich interessieren so die Grundlagen des Rechts sehr stark, philosophische Fragen, rechtssoziologische Fragen. Das sind alles Themen, die mich auch sehr interessieren und die ich auch immer so ein bisschen versuche, mit in die Lehre einfließen zu lassen, weil ich schon so den Eindruck habe, das fehlt Studierenden auch oftmals. Und so diese Aussicht, mit jungen Menschen zu arbeiten und das ja auch auf Dauer, ich glaube, das ist auch was, was einen so einfach perspektivisch auch irgendwie interessiert und fit hält. Man bekommt ja immer wieder neuen Input durch die neuen Studierendenjahrgänge. Und ich stelle mir auch das einfach auf Dauer ganz toll vor. Und ja, es ist schon so sehr dieses Bild der Professoren, was ich habe, was mich auch auf jeden Fall sehr antreibt, diesen Weg weiter zu verfolgen.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Und ich finde, das ist ein tolles, klares Bild. Also da bin ich immer sehr überzeugt, wenn jemand so klar erstmal seine eigenen Antreiber kennt und diese Perspektive hat, dann erreicht er sehr viel. Und das ist ja bei dir sehr zu spüren. Also finde ich großartig. Was sind denn das für Themen? Jetzt kommen wir mal auf dieses Thema auch Gender, denn du sagtest das ja vorhin schon, das hat dich immer wieder beschäftigt. Du bist ja auch Vorsitzende des Juristinnenbundes in Hamburg. Dieses Thema Gendergerechtigkeit hat dich ja schon früh beschäftigt, interessiert. Was ist denn da so eine Fragestellung, mit der du dich umtreibst, wo du sagst, da muss Bewegung rein? Kannst du das so konkretisieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind sehr, sehr viele Fragen, die mich da interessieren. Aber ich glaube, die Grundfrage ist eigentlich immer dieselbe. Die Grundfrage ist für mich eigentlich immer letztlich die, wie schaffen wir das, die Welt und die Gesellschaft gerechter zu machen? Und wie schaffen wir das auch, die Position von Frauen, die Benachteiligungen, die es für Frauen, aber auch andere Personen noch an vielen Stellen gibt, im Berufsleben, aber auch im Privaten, bei der Care-Arbeit, in der Pflege, im Sozialrecht, in der sozialen Sicherung. Also das sind ja ganz, ganz viele Bereiche im Alter, in der Armut. Wie schaffen wir es da eigentlich, die Position zu verbessern? Und mich hat da, glaube ich, früh im Studium schon so diese Perspektive interessiert, dass ich gemerkt habe, man kann da ja mit Recht eigentlich total viel machen. Also Recht ist einerseits zwar ein Hemmschuh auch an vielen Stellen, vielleicht für Gleichberechtigung. Und auch für Fortentwicklung, weil es natürlich immer auch sowas manifestiert als Status quo. Aber es ist halt eben auch etwas, was ein Motor sein kann und was man eigentlich auch gut benutzen kann als Tool, um da voranzukommen. Und das fand ich schon im Studium und auch so in der Ausbildung einfach immer wieder toll zu sehen, was man auch mit rechtlichen Mitteln erreichen kann. Und das ist auch das, was mich im Deutschen Juristinnenbund natürlich sehr, sehr freut, weil ich da den Eindruck habe, wir haben nicht nur Forderungen und bestimmte Dinge, wo wir sagen, so geht das nicht, das muss man irgendwie anders machen, sondern wir haben auch immer konkrete Vorschläge, die man dann auch rechtlich umsetzen kann, wie man eben bestimmte Dinge mit rechtlichen Mitteln erreichen kann. Also ein Beispiel, um es konkret zu machen, wir setzen uns im Deutschen Juristinnenbund ja ganz stark für Frauen in Führungspositionen, unter anderem auch in der Privatwirtschaft ein. Und das ist eine ganz lang angelegte Kampagne, wo sich eben bei uns im Verband auch Juristinnen Gedanken gemacht haben, wie kann man das eben auch rechtlich umsetzen. Und jetzt haben wir ja eine gesetzliche Quote und das sind einfach Möglichkeiten, dann mit Recht sowas zu gestalten. Und das fand ich schon immer eben spannend und das interessiert mich quasi nicht nur aus dieser Perspektive, dass ich in einem Verband tätig bin, sondern es interessiert mich auch eben wissenschaftlich. Also diese Fragen, wie perpetuiert, wie schreibt Recht auch bestimmte Rollenbilder fest, zum Beispiel über das Ehegattensplitting im Sozialrecht. Also was hängt da eigentlich dran an so bestimmten Dingen? Und welchen Leitbildern folgt dabei eigentlich auch das Recht? Und wie ist es generell um Gleichheitsrechte oder Gleichberechtigung bestellt im Vergleich zu Freiheitsrechten? Also das sind alles ja auch Fragen, die mich dann in der Forschung beschäftigen. Und das war jetzt bei mir vor allen Dingen ganz konkret in der Promotion ein Thema. Da habe ich nämlich meine Arbeit geschrieben über das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und das ist auch ein Themenfeld, was, glaube ich, einfach sehr wichtig ist, wo es ja auch im Bereich von sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt in den letzten Jahren mit MeToo und so viele Diskussionen gab und wo, glaube ich, auch rechtlich noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft ist.
Nun sprachst du eben gerade unter all diesen Themen und Facetten das Thema Quote an. Und das ist etwas, da würde ich gerne noch mal etwas tiefer einsteigen. Mich interessiert insbesondere so deine Haltung dazu, dass Unternehmen ja auch was verändern wollen. Ja, es ist ja nicht nur so, wenn man den Unternehmenskontext angucke, dass sie sagen, es ist alles gut, wie es ist. Sie wollen schon auch was verändern, nur das ist in der Praxis recht schwierig umzusetzen. Alle wollen was verändern und wir treten immer noch auf der Stelle. Das ist so meine Wahrnehmung im Moment. Was ist denn aus deiner Sicht so der größte Hebel, wo man als erstes mal rangehen müsste? Weil es sind ja so viele Facetten, die du auch gerade genannt hast.
Also ich glaube jetzt konkret in dem Bereich auch von Unternehmen, glaube ich, ist es wichtig, dass man viel auch Vorbilder hat. Also ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Effekt, wenn man sieht Frauen in Führungspositionen und sich denkt, ah, das kann ich vielleicht möglicherweise auch. Ich glaube, da hängt erstmal ganz viel dran, wo man auch über Sichtbarkeit, glaube ich, durchaus was erreichen kann in einem Unternehmen. Ich glaube, daneben ist es auch wichtig, dass man so etwas wie Mentoring-Strukturen und Ansprechkulturen ausbaut, weil wir eben ja so etwas haben wie ein Thomas-Kreislauf. Also die Männer, die dann erfolgreich sind, sprechen gern solche jüngeren Männer an, von denen sie denken, ach, das ist ja eine jüngere Version von mir, den will ich jetzt unterstützen und nehme mit seiner so ein bisschen an. Und ich glaube, dass man da noch viel stärker gucken muss, dass man diese Strukturen auch so ein Stück weit durchbricht und da auch ganz aktiv gute Frauen auch unterstützt auf dem Weg, dass sie auch die Kompetenzen dann eben erwerben und auf dem Weg zu einer Führungsposition jetzt beispielsweise unterstützt werden. Dann ist, glaube ich, das Thema Familie ein ganz großes, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen von einem Unternehmen, das auch international tätig ist, aber auch einen ganz großen Standort in Deutschland hat und das jetzt eine bezahlte, also eine voll bezahlte Elternzeit einführt. Und zwar für Mütter, Väter, ganz egal, wo man dann quasi noch über diesen gesetzlichen Anspruch, den man jetzt hat, zumindest für ein paar Monate hinausgeht. Also ich glaube, da gibt es viel auch Spielraum, um sich auch als Unternehmen attraktiv zu machen, um sich auch als Unternehmen für diejenigen attraktiv zu machen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen und wollen und auch gleichzeitig eben eine Karriere wollen. Und dann bin ich aber doch so ein bisschen pessimistisch, weil sich eben so lange nichts getan hat. Und das ist ja auch letztlich der Antrieb dann für solche Instrumente wie die Quote, wo ja die Idee ist, im besten Fall schafft sich die Quote selbst ab, weil wir sie irgendwann nicht mehr brauchen. Aber ich sehe da eben das Potenzial mit solchen Instrumenten, dass man so ein bisschen auf die Turbospur geht und das Ganze halt mal ein bisschen beschleunigt, dann auch ein bisschen was mit vielleicht auch Druck. Und das ist vielleicht dann auch in den ersten Jahrgängen schwierig für die Unternehmen. Aber ich glaube, es führt halt nachhaltig dazu, dass sich da was verändern kann.
Das teile ich absolut. Also ich höre oft von Frauen, wenn es so um diese Diskussion Quote geht, wer will denn schon Quotenfrau sein? Ich war selbst mal so eine Art Quotenfrau im Konzern, von daher kenne ich diese Diskussion natürlich. Denk aber, genau wie du mittlerweile, wir sind so lange auf der Stelle getreten, dass genau jetzt sich über dieses Thema was verändern muss und dann irgendwann im positiven Sinne überholt sie sich dann selber. Das glaube ich auch ganz fest. Und ich teile das, also auch die Hebel, die du gerade genannt hast. Ich denke auch, dass es wichtig ist, so dieses Thema, wir müssen nicht den Frauen Nachhilfe geben, ja, besser zu werden oder sich anzupassen in ein männerdominiertes Umfeld. Ich glaube, wir müssen da viel mehr an die Wurzel ran, nämlich die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Themen, also wirklich die Ursachen verändern. Mich erinnert übrigens das Gespräch mit dir, ich hatte vor längerer Zeit, das war eine meiner ersten Gäste hier im Podcast, Dr. Lore Peschel-Gutzeit. Das ist ja die Hamburger Grande Dame der Justiz. Und die hat ja dieses Teilzeitgesetz damals, also in den 50ern, glaube ich, ne? Lex Peschel, das weißt du besser als ich, ins Leben gerufen. Genau aus dem gleichen Antrieb, dass sie gesagt hat, es muss sich jetzt was ändern. Mhm. Und wenn wir da einen Schritt weiterkommen, glaube ich, haben wir große und gute Hebel. Wenn du jetzt mal so auf deine Vertretungsprofessur guckst und du hast ja gesagt, bin ich auch schon in einem recht männerdominierten Umfeld. Was würdest du denn so als Tipp Frauen mitgeben, die sich eben noch nicht auf die Quote beziehen können? Also wir sind noch nicht diverse, ne? Das sagt man ja meist so ungefähr 30% Durchmischung, soweit ich informiert bin. Wir haben noch einfach unterschiedliche Regeln, mit denen wir interagieren. Was würdest du denn so als Tipp ganz pragmatisch mitgeben, zu sagen, ja, das ist so, aber da komme ich gut mit klar und das so behaupte ich mich. Mhm.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich weiß gar nicht, ob ich so gut damit klarkomme, aber ich glaube, ich habe so meine Strategien entwickelt und die natürlich auch nicht selber mir ausgedacht, sondern auch viel gelernt von erfahrenen Kolleginnen. Und das hat mir wirklich auch sehr geholfen. Deswegen wäre, glaube ich, so mein erster Punkt vielleicht auch der zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, sich Netzwerke zu schaffen und sich auch dort auch aktiv um Rat zu fragen, um Unterstützung zu fragen bei Kolleginnen, die zum Beispiel jetzt in meinem Fall in der Wissenschaft schon weiter sind. Und da ist sowas wie jetzt in meinem Fall der Deutsche Juristinnenbund einfach ein perfektes Netzwerk, wo man auch solche Kontakte knüpfen kann. Das finde ich sehr wichtig, weil das nicht nur deshalb sinnvoll ist, weil man darüber vielleicht über so eine Vernetzung dann auch Möglichkeiten irgendwie mal sich ergeben, beruflicher Art, sondern ich finde es vor allen Dingen deshalb wichtig, weil man ein Netzwerk hat, in dem man sich auch ein bisschen mal aufregen kann darüber, was man vielleicht so im Berufsalltag erlebt. Und das finde ich auch einfach extrem, extrem wichtig. Mhm. Ich glaube, daneben ist es wichtig, mit guten, spannenden Themen auch sichtbar zu sein und auch durchaus ja, sich selber da ins Gespräch zu bringen. Also ich habe ja einen Gender-Schwerpunkt, das ist auch leider der einzige Schwerpunkt, mit dem ich wahrgenommen werde. Da arbeite ich also quasi auch gerade selber noch ganz aktiv an der Frage, wie ich es schaffe, auch mit meinen anderen Themen noch stärker sichtbar zu werden. Aber ich glaube, sich zu Wort zu melden und sich vielleicht auch manchmal nicht so abhalten zu lassen, von vielleicht auch einer männlich dominierten Gesprächskultur, an die man sich erstmal im ersten Moment gewöhnen muss. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe für mich so persönlich ein Meldeprinzip, das ich auch von anderen Kolleginnen übernommen habe, dass ich mir auch sage, wenn ich auf einer öffentlichen Veranstaltung bin, auf einer Konferenz zum Beispiel, ich sage hier auch was. Ich bin hier, ich kenne mich mit dem Thema aus, ich habe was zu sagen und dann mache ich das auch. Und das war für mich etwas, was ich auch erstmal lernen musste. Ich bin nämlich eigentlich sehr schüchtern, also beziehungsweise war es, glaube ich, einfach früher sehr viel stärker und habe immer gedacht, auch wenn ich jetzt was sage, dann muss das erstens was sein, was noch niemand anderes gesagt hat und es muss total gut sein und total wasserfest und ein super brillanter Kommentar. Und auch heute ist es für mich durchaus noch aufregend, auf einer großen Konferenz was zu sagen, auch wenn man mir häufig sagt, dass man mir das angeblich nicht anmerkt. Und ich glaube, da ist es aber wichtig, dass man sich auch nicht davon abhält. Und ich challenge mich dann auch gerne so ein bisschen damit, dass ich mir das auch vornehme, da aktiv zu werden. Gleichzeitig finde ich es jetzt als Tipp an andere, sich durchzusetzen, auch so ein bisschen ambivalent, weil ich die Gesprächskultur, die da in bestimmten Bereichen vorherrscht, manchmal auch gar nicht so toll finde. Und ich mir schon da bestimmte Dinge auch aneigne oder das mal übernehme, wo ich mir gar nicht so richtig sicher bin, ob das eigentlich das ist, wo ich langfristig hin möchte und wie ich möchte, dass solche Veranstaltungen oder solche Gespräche auch geführt werden. Also konkret meine ich damit, dass ich mir manchmal auch so ein bisschen so denke, ja, jetzt hat irgendwie hier schon der fünfte Mann was wiederholt. Dann kann ich jetzt irgendwie auch nochmal mit dem Thema kommen, beziehungsweise dann ist das, was ich jetzt vielleicht als kleinen neuen Gedanken zu dem Thema habe, doch auch lohnenswert gesagt zu werden. Und ja, ich glaube, dass man, also das merke ich auch in Frauenkreisen, also gerade unter den Kolleginnen auch im Deutschen Juristinnenbund, also einfach viel sachlichere Gespräche, man kommt einfach viel schneller voran, weil halt so dieses ganze Selbstdarstellungsding nicht so da ist, nicht so präsent ist. Gleichzeitig weiß ich, dass es für bestimmte Bereiche, und da gehört die Wissenschaft dazu, eben auch was ist, was nicht unwichtig ist.
Ja, da hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn man so Karriereerfolgsfaktoren aktuell anschaut, dann ist es ja genau das, ne? Selbstmarketing und Vernetzung. Also es stehen ganz oben an. Und ich höre von ganz vielen Frauen, dass sie sagen, oh, das finde ich aber anstrengend, das liegt mir gar nicht, das möchte ich nicht. Und ich will das Spiel nicht mitspielen. Und dann kommen wir nämlich genau zu dieser spannenden Frage. Und ich glaube, es ist wichtig, es begrenzt zu meinem Spiel zu machen, aber genau wie du sagst, immer wieder gut bewusst hinzugucken, ich will ja was verändern, wenn ich dann die Hebel habe, sie zu verändern, aber ich muss erstmal dahin kommen, genau wie du jetzt sagst, ich muss mich da erst hin entwickeln und dann kann ich in die Steuerung kommen und dazu muss ich dieses Spiel kennen und zu meinem Spiel machen, also finde ich genau, ja, richtig von der Strategie und auch sehr, sehr gut nachvollziehbar.
Ja, und wenn ich noch was ergänzen darf, Anja, ich glaube, was ich vielleicht doch auch als Tipp mitgeben würde, ich finde, dass so neue Wissenschaftskommunikationsformate, solche Formate wie Podcasts, aber auch sowas wie soziale Medien, Twitter, da auch durchaus eine Strategie sein können, wo man es schafft, einerseits sichtbar zu sein und andererseits ja aber auch die eigenen Maßstäbe anlegen kann. Also auch sagen kann, ja, ich bin halt nicht eine, die twittert jeden Tag irgendwie 45.000 Dinge, sondern wenn, dann kommentiere ich da was und das mache ich dann auch richtig gut. Und habe dann aber auch die Zeit, das zu machen, habe da den Raum, das zu machen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Strategie auch für diese Sichtbarkeitsthemen.
Ja, also durchaus wirklich auch facettenreich das zu machen und zu schauen, wo habe ich Sichtbarkeit, aber ich muss nicht überall mitschwimmen. Ja,
ja.
Ja, sehr gut. Wenn du jetzt mal weiterdenkst, also dieses Gender-Thema, ich habe rausgehört, es sind ja noch viele andere Themen, die sich auch beschäftigen. Hast du schon, also wenn du eine Professur anstrebst, in welchem Bereich wird das sein?
Also ich mache öffentliches Recht im Schwerpunkt. Also auch diese Gender-Perspektive kann man ja letztlich in allen Themenbereichen anlegen. Und da liegt mein Schwerpunkt im Verfassungsrecht. Also ich beschäftige mich mit Grundrechten, Persönlichkeitsrechten, vor allen Dingen im Fokus. Das ist ein Thema. Und jetzt in meiner Habilitation mache ich was ganz anderes. Da bin ich im Verwaltungsrecht und beschäftige mich mit der Verkehrswende. Und das wären auch so Themen, also das klassische Verfassungs- und Verwaltungsrecht, wo ich auch hoffe, dass ich da in diesen Bereichen dann irgendwann auch Fuß fassen kann in der Wissenschaft.
Ja, da drücke ich dir ganz toll die Daumen. Ich würde dich natürlich, also bei all dem, wie du jetzt dich engagiert zeigst und was du mitbringst für dieses Thema Gender, wäre es ja schon fast schade, wenn du uns da verloren gingest. Aber das heißt, das eine mit dem anderen ist ja sicherlich zu verknüpfen.
Absolut.
Ja, wenn dir jetzt junge angehende Juristinnen zuhören oder auch jüngere Frauen, die sagen, ah, das könnte ich mir als Werdegang vorstellen. Hast du da noch so eine Idee, was man tun sollte, was Frau tun sollte, um sich gut ja, mit diesem Thema erstmal auseinanderzusetzen für den Einstieg?
Also es ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob ich da schon Tipps geben kann, weil ich ja auch selber noch irgendwo am Anfang stehe oder mittendrin in der Qualifikation und noch nicht ganz da angekommen bin, wo ich dann hin möchte. Ich glaube, für den Weg in der Wissenschaft ist es eigentlich wichtig, auf sein Herz zu hören und nicht unbedingt nur strategisch vorzugehen, sondern interessengeleitet. Weil ich glaube, das ist ja, das macht ja gerade die Wissenschaft aus, dass man die Chance hat, sich mit dem zu beschäftigen, was eine wirklich interessiert. Und wo man sich sagt, das möchte ich jetzt wirklich machen, das ist eine Frage, das ist ein Thema, das beschäftigt mich, da habe ich Lust, mich so ein bisschen zu vergraben. Und da auch wirklich länger drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut so, weil ich schon überzeugt davon bin, dass wenn man sich mit den Fragestellungen beschäftigt, die wirklich spannend sind, aus der eigenen Perspektive, dass dann auch was Gutes dabei rauskommt. Ich glaube aber, ein kleiner Spritzer Strategie schadet auch nicht. Das habe ich in meinem Fall jetzt, glaube ich, ja erst recht spät jetzt in der Habilitationsphase auch angegangen. Aber ich glaube, wenn man von vornherein weiß, man möchte das gerne in der Wissenschaft, ist das auch nicht schlecht, schon mal so ein bisschen zu gucken, was gehört denn da so dazu, was qualifiziert so, was sollte ich vielleicht auch mal an Lehrerfahrungen gesammelt haben, wo sollte ich vielleicht publiziert haben. Also ich glaube, wenn man das in einem gesunden Maße verknüpft, hat man da ganz gute Chancen. Und ich glaube, auch in der Wissenschaft ist es essentiell, dass man sich vernetzt, dass man ein Netzwerk aufbaut, mit anderen auch zusammenarbeitet. Also dieses Bild, was man manchmal so hat von der Professorin, die so allein in ihrer Kammer sitzt, das entspricht, glaube ich, heute auch nicht mehr so ganz der Realität.
Ja, das Bild strahlst du ja auch überhaupt nicht aus. Ich sehe dich jetzt ja auch bei unserer Aufnahme hier über Zoom und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit diesem Bild, was du gerade zeichnest, übereinstimmt, überhaupt nicht. Weißt du, Dana, meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, tatsächlich, hast du noch so ein Lebensmotto, etwas, was du uns mitgeben willst? Aber du hast es ja schon genannt. Du hast ja gesagt, folge dem Herzen. Und also wenn du jetzt dazu keine Ergänzung mehr hast, würde ich sagen, ist das ein wunderbarer Abschluss, denn davon bin ich auch überzeugt, wenn du deinem Herzen folgst und die Stärken, die verfolgst, wo du gut bist in den Dingen und wie dir Spaß machen, dann bist du wirklich nachhaltig erfolgreich und das wünsche ich dir von Herzen. Danke, dass du zu Gast warst und ich hoffe, wir haben viele, viele neue Zuhörerinnen gewonnen, auch für deinen tollen Podcast. Magst du da doch mal den Titel sagen zum Abschluss?
Ja, sehr gerne nutze ich die Gelegenheit. Prima, liebe Anja. Genau, das ist der Podcast Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Und wir befassen uns dort eben auch mit den Themen, die ich heute hier dargestellt habe, die mich interessieren. Und ich freue mich natürlich immer auf neue Zuhörende.
Ja, danke schön. Großartig dir, ganz viel Erfolg. Bis bald. Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speakerseite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.